Also ich weiß schon mal eine Sache, die nicht mit auf die Packliste muss, das Glätteisen.
Das ist absolut richtig. Die Kandidatin erhält 100 Punkte. Applaus. Die Packliste für eine ganz besondere Region, in die wir heute uns begeben. Vielleicht ergänzen wir die nachher noch um ein paar Dinge, die man wirklich braucht.
Oh, das wäre gut, ja. Kann ich gut gebrauchen, du weißt, ich bin die
Die
Planmaus.
Planmaus braucht eine ordentliche Ansage mit Liste von A bis Z.
Richtig.
Sortiert, natürlich.
Der eine oder die andere hat schon im Titel gesehen, wir begeben uns heute in eine sehr, 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 sehr besondere Region, die Amazonasregion.
Eine andere Welt.
Eine Welt, die auch für immer eine geheimnisvolle Welt bleiben wird.
Ja, hoffentlich. Also auf der einen Seite hat man immer so ein bisschen dieses romantisierte Bild dieser ganzen Regenwaldregion, weil man denkt, das ist ja so komplett unberührt. Und wenn man sich aber, in Lima war ich zum Beispiel in einem Museum, wenn man da sich doch sehr intensiv damit beschäftigt, dann merkt man ja so, nee, wir Menschen haben da ja schon auch seit sehr vielen, vielen Jahrhunderten unser, ja, wie sagt man, unser
Unwesen
Unwesen
getrieben, ja.
getrieben.
Das auf der einen Seite, aber ich habe jetzt so ein bisschen darauf angespielt, dass wir super viele Arten noch gar nicht entdeckt haben und
Das
auch niemals entdecken werden, weil sie vorher
stimmt.
aussterben werden.
Oh
Und
Gott,
das
ja.
bedingt sich dann natürlich auch wiederum,
Das
ja.
stimmt. Zum Glück ist es ja eigentlich wirklich so menschenunwirtlich teilweise, dass man da
Ja.
einfach nichts zu suchen hat. Und dass die Völker, die vielleicht dort auch leben, ne, es gibt ja auch noch einige unberührte Völker indigener Abstammung, dass man die eben auch einfach, ja, in Frieden lässt, ne?
Genau, das habe ich auch gelesen, dass sie zum Teil so isoliert leben, dass man sie nicht erreichen kann und eben auch nicht soll.
Ja.
Und sie gelten dementsprechend auch als unkontaktierte Völker und leiden eben auch neben der Tierwelt am meisten an der zunehmenden Abholzung.
Und zack, sind wir auch ja schon mittendrin in den ganzen Infos rund um unser heutiges wunderschönes, ja, Reiseziel. Und ja, ich bin gespannt, was du noch so vielleicht uns zu erzählen hast. Und ja, ich glaube, da gibt es schon ein paar Infos, die irgendwie sehr besonders sind.
Ja, ich konnte irgendwie auch gar nicht mehr aufhören zu recherchieren. Es
Ja.
ist ein bisschen, hat ein bisschen überhand genommen.
Verständlich.
Also als erstes befinden wir uns heute im größten Regenwaldgebiet der Erde.
Wie.
Mit 6,7 Millionen Quadratkilometern kann man sich wieder überhaupt nicht vorstellen.
Nope.
Aber vielleicht mit der Beschreibung, nämlich wenn das Amazonas-Einzugsgebiet ein eigener Staat wäre, wäre es das siebtgrößte Land der Welt. Das ist halt total heftig und es entspricht etwa der Größe der USA.
Wow.
Und an sich das Gebiet, das ist Teil von 9 verschiedenen Ländern: Bolivien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Französisch, Guyana, Guyana, Peru, Suriname und Venezuela.
Sind schon auch ein paar, ja.
Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es ja das siebtgrößte Land der Erde wäre, leben dort circa 30 Millionen Menschen. Und davon sind wiederum 2,7 Millionen Menschen, also gar nicht so viele indigene UreinwohnerInnen.
Stimmt, nee, das sind ja nicht mal 10%.
Also so 3,4 EinwohnerInnen pro Kilometer leben sozusagen
Aha.
dort. Das ist schon wenig, kann man so sagen. Sie leben dort aber auch schon ein ganzes Weilchen, die dort leben, also nicht erst seit kurzem. Denn der älteste archäologische Fund von Menschenhand gemacht ist ein Keramikobjekt, das 12.000 Jahre alt ist. Also ist schon ein
Boah.
ganzes Weilchen, dass es doch eine Region ist, wo man überleben kann.
Ja, mit viel, viel Glück. Und ja, vielleicht natürlich einfach auch dem gewissen Wissensschatz. Also
Ja,
einfach
richtig. Da
das.
kommen wir gleich noch dazu mit ein paar anderen
So
Facts.
ist
Also,
es.
wusstest du zum Beispiel, wir haben heute viele Zahlen, wir sind nicht so die Zahlenmäuse, aber ich finde die Zahlen einfach so heftig. Also manches kann man sich besser vorstellen, anderes nicht so. Wusstest du, dass 20% aller Sauerstoff auf der Erde im südamerikanischen Regenwald produziert wird? 20%, das ist halt der Wahnsinn.
Wow.
Also,
Nein, das
wie
wusste ich
wichtig er
nicht.
im Endeffekt für uns ist, um zu überleben. Dann wiederum ein Viertel der modernen Medikamente haben wichtige Inhaltsstoffe, die aus dem Regenwald kommen.
Ja.
Da sind wir auch wieder abhängig davon.
Das ist also so eine Naturapotheke, ja. Mhm.
Vor allem gerade beim Thema Krebs auch, denn 70% der Pflanzen, die Krebs vorbeugen können, kommen nur im Regenwald vor.
Oh, das ist auch eine ganze Menge.
Also ohne Regenwald gibt es da auch keine Möglichkeit mehr, dem Ganzen dann dementsprechend vorzubeugen, eben auch nur zu 30%.
Boah.
Was wiederum sehr, sehr tragisch ist, auf der anderen Seite, täglich werden in Brasilien nämlich 52 Quadratkilometer Amazonaswald gerodet.
Da könnte ich schon wieder ausrasten.
Und um sich das auch wieder besser vorstellen zu können, also seit 1950 hat sich die Fläche aller tropischen Regenwälder weltweit schätzungsweise halbiert.
Boah, es ist so viel in so wenig Zeit, ne?
Mhm. Und früher haben die Wälder ca. 7% der gesamten Landfläche der Erde ausgemacht. Heute sind es nur noch 3-4%.
Oh Mann.
Wir wollen uns ja heute ein bisschen mehr mit dem peruanischen Territorium beschäftigen, des Amazonas-Dschungels. Und der beträgt ungefähr so 60%. Also auch schon eine ganze Menge.
Definitiv, ja. Also es ist ein Riesengebiet und es ist ja auch die größte Region Perus, Loreto genannt. Und ja, es ist sozusagen wie das größte Bundesland Perus.
Dann würde ich sagen, Mia, wir starten mal mit deinen Erlebnissen, deinen Geschichten. Wir wissen ja, wann du da warst. Das ist ja nicht so lange her. Das war dieses Jahr.
Ist noch alles sehr frisch hier oben.
Genau. Und ja, dementsprechend auch noch voll lebhaft.
Ja.
Kannst du uns von deinen einmaligen Erlebnissen berichten? Ich bin super gespannt. Wie lange warst du denn insgesamt vor Ort?
Das waren insgesamt 7 Tage.
Mhm. Würdest du das auch so den Menschen empfehlen, die das vorhaben? Oder länger oder kürzer?
Also für mich war es völlig ausreichend, obwohl also natürlich noch 1, 2, 3 Tage länger direkt im Dschungel-Regenwaldgebiet jetzt außerhalb der Stadt hätte mir auch gefallen. Mhm. Aber um so einfach das schon mal zu erleben und halt auch einfach wertzuschätzen und aus dem Staunen nicht mehr rauszukommen, reicht das schon mal erst.
Die beste Zeit für den Dschungel? Kann ja ganz unterschiedlich sein.
Ja.
Was war denn die Besonderheit bei dir?
Also ich war jetzt ja Ende März unterwegs und da ist noch so mittendrin in der Regenzeit im Grunde. Das heißt, der Wasserstand war schon recht hoch und es regnet halt ab und zu, was aber auch aufgrund des Klimawandels nicht mehr so ist, dass es jetzt den ganzen Tag regnet oder sehr, sehr, sehr viel regnet, sondern es hat meistens irgendwie morgens geregnet und am Mittag, aber dazwischen war es relativ trocken, es war aber bewölkt und dadurch fand ich das sehr angenehm, weil die Sonne halt nicht so mega krass runtergekracht hat und man halt, ich dachte, wow, ich verbrenne hier gerade bei lebendigem Leibe, nein, es war sehr, also irgendwie war es so frische Luft und also auch die Menschen aus dem Amazonas mögen das lieber als diese Trockenzeit, wenn es halt so heiß ist.
Ja.
Ne?
Und es sind ja aber auch 80-100% Luftfeuchtigkeit das ganze Jahr über. Mhm. Das ist halt schon besonders. Ne?
Ja, deshalb Glätteisen goodbye. Wird sowieso nichts. Also ich vertrage das voll gut. Mich hat das nicht gestört. Das Einzige, was dann halt stört in der Regenzeit, sind die Mücken.
Ja, da muss man natürlich viel... da muss man natürlich ein bisschen aufpassen dann auch. Ne? Das kann ja auch ein bisschen gefährlich werden.
Da ist auf jeden Fall guter Schutz auf der Packliste sehr wichtig.
Ja. Ich habe gelesen, durchschnittlich ist die Jahrestemperatur so circa bei 26 Grad.
Herrlich.
Kitos, ne?
Ja.
Und ja, dass die Temperaturen schon so bis 31 Grad ansteigen können, abends so bis 22, also ja, recht gleichmäßig, sage ich mal.
Ja.
So, ne? Ja. Also müssen wir so ein bisschen bedenken, wenn wir jetzt eine Reise planen, dass es im März, April, Mai viel mehr regnet.
Ja.
Während es dann so ab Juni, Juli, August dann stark noch mehr abnimmt.
Genau, ist Trockenzeit dann.
Und dass es dann im Grunde auch so ein bisschen von den persönlichen Vorlieben abhängt. Ja. Je nachdem, wie man reisen möchte. Weil wenn zum Beispiel nicht genug Wasser im Fluss ist, das war bei dir jetzt nicht der Fall, dann kann man zum Beispiel nachts nicht unbedingt eine Bootstour machen.
Nee, das stimmt. Man muss dann generell eben mehr laufen statt Boot fahren.
Also ist dann eher was für die Wandermenschen.
Ja.
Das Richtige, genau. Und ja, dann ist ja einfach die Höhe, ne, diese 7 Meter Unterschied, super
das
heftig.
Das ist
ne?
so verrückt.
Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Man kann es sich ein bisschen vorstellen in Iquitos, in der Hauptstadt des Departements, weil da eben auch sehr viele Häuser auf Stelzen stehen.
Ah, okay, ja.
Und dann kann man sich schon vorstellen, okay, wow, also es steigt schon noch um diese Höhe, die dann noch fehlt, ungefähr an. Und dann habe ich aber auch gesehen, wo eben Stelzenhäuser dann schon auf dem Trockenen stehen.
Mhm.
Na, das gibt es dann eben auch, je nachdem, wie hoch die liegen.
Das heißt auch wiederum, wenn man länger mit dem Boot unterwegs sein kann, dass dann die Wahrscheinlichkeit auch höher ist, Tiere wie rosa Delfine zum Beispiel. Die sehen sehr spannend aus. Ich habe das erste Mal ein Bild gestern gesehen und dachte so, wie sehen die denn aus?
Ja.
Lustige Genossen.
Auf jeden Fall.
Aber auch so riesige Flussotter, Nachtaffen, Flussschildkröten und ja, viele andere Arten kann man da näher betrachten.
Wow. Mit ein bisschen Glück, ja.
Hast du davon welche gesehen?
Das verrate ich später.
Okay, lass uns mal überraschen. Okay. Genau. Jetzt bin ich natürlich erstmal gespannt, wie kommt man da jetzt überhaupt hin? Du hast ja schon Iquitos erwähnt, das heißt, es ist so ein bisschen der Ausgangspunkt.
So ist es.
Wie kommt man nach Iquitos?
Ja, das ist eben auch das, was mich so fasziniert hat und eben auch einer der Gründe, warum ich unbedingt dahin wollte. Denn Iquitos ist ausschließlich entweder per Boot oder per Flugzeug erreichbar.
Per Boot?
Per Boot. Ja, en bote. Oder en avion.
Mhm.
So, und naja, dann hatte ich mich aufgrund der ja nicht unendlich viel Zeit für das Flugzeug entschieden.
Logisch, ja.
Und ja, das ist quasi auch so ein bisschen jetzt der Einstieg schon in die ganze Reise. Denn ja, es ist einfach so ein Traum wahr geworden, tief in diese Amazonas-Region zu reisen. Denn ich war ja 2012 zwar schon mal in der Regenwaldregion um Puerto Maldonado.
Mhm.
Das liegt wesentlich südlicher in Peru. Und da war ich am Sandoval Lake. Und das hat mich damals schon total geflasht. Ja, und da wollte ich eben einfach nochmal in diese Region reisen. Und dann haben mir letztes Jahr auch noch auf der Reise von Quito nach Lima ganz, ganz viele Menschen vorgeschwärmt nochmal von allgemein eben dem Regenwald und dem Dschungel.
Ja.
Und dann habe ich noch ein Buch gelesen, das Peru-Mädchen heißt. Und das spielt in Iquitos. Ja, und dann war irgendwie so mein innerer Herzenswunsch so stark, dass ich da unbedingt hin wollte und
konnte es nicht mehr widerstehen.
Das stand jetzt auf der Liste. Ich wollte unbedingt jetzt auf dieser Reise nach Iquitos erstmal kommen und dann irgendwie in den Regenwald.
Na, wenn man auch so ein Fan von einem Land ist, ich glaube, da möchte man auch alle Facetten kennenlernen. Und was ich auch ganz viel gelesen habe, aber was du mir natürlich auch erzählt hast, dass Iquitos eine sehr einzigartige Atmosphäre hat und ganz anders als Lima oder Cusco ist.
Komplett. 1000%. Es ist wie ein eigenes Land halt. Es ist echt so. Und die sind auch so weit weg von allem. Also weder in Iquitos die Menschen wissen, was irgendwie in Lima oder Cusco passiert.
Krass, ja.
Und genau andersrum ist es eben auch, was ein bisschen traurig ist, weil in Lima, ne, die ganze ja, Regierungselite, die interessiert es halt null, was eigentlich dort passiert. Ja, und das ist schon heftig mit anzusehen.
Ja.
Genau, aber kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer drauf. Auf jeden Fall bin ich dann eben per Flugzeug nach Iquitos gekommen. Und ja, dieser Tag, der eigentlich auch so ein wunderschöner Tag hätte sein sollen. Also der fing halt erstmal mit sehr, sehr vielen Tränen an, weil ich ja mein geliebtes Cusco verlassen musste.
Ja, oh Gott, ich erinnere mich an die Nachricht, die du mir geschrieben hast. Ich sitze hier da und weine und mich spricht hier gerade noch eine Frau an.
Ja. Die war süß aus Cusco, die hat mich getröstet am Flughafen, ja.
Das ist echt cool. Das passiert ja auch nicht überall, dass die Leute da so aufmerksam sind. Und
wahrscheinlich
nicht. Man hat da schon Berührungsängste, wenn jemand weint, weil man nie weiß, ist das jetzt positiv oder negativ.
Ja, und ich konnte einfach nicht, es lief einfach. Ich konnte einfach nichts tun. Und
aber vielleicht hat sie das auch schon öfter dort bemerkt.
Ich glaube auch. Also,
das ist bestimmt nicht, du bist bestimmt nicht die Einzige, die das passiert.
In Cusco definitiv nicht. Wenn man diesen Ort verlassen muss, dann ja, ist es schon irgendwie sehr traurig. Aber ich hatte ein bisschen Glück, dass dann im Flugzeug neben mir so ein kleines Kind saß. Und dann habe ich mich halt einfach komplett zusammengerissen, weil man will dann auch nicht die ganze Zeit vor diesem Kind so rumheulen.
Witzig, aber okay.
Ja,
verrückt.
Ja. Hab ich mich,
so können einen Kinder wieder erden.
Genau, also danke nochmal. Ja, und dann kam ich halt am Nachmittag dann in Iquitos an.
Und dann war es erstmal komisch, oder?
Ja, also schon an sich der Flughafen war super strange. Auch, also ich würde auch fast sagen, der kleinste Flughafen der Welt, wenn ich nicht denken würde, dass der auch in Patagonien existieren könnte, was er ja nicht tut, wie wir in der letzten Folge gelernt haben.
Es gibt viele kleinste Flughäfen der Welt.
Ja.
Lass mal es so stehen.
Genau. Aber es gab auch nur ein Gepäckband und es gab auch nicht nochmal so einen Bereich dann nach dem Gepäck.
Ach so.
Also es war alles eine Halle und es standen auch schon sofort Taxifahrer um mich drumherum.
Oh Gott,
am
ja.
Gepäckband.
Das ist immer ein bisschen anstrengend.
Ja, und alle haben sich irgendwie über oder unterboten. Und ich habe immer erstmal, nee, danke, danke gesagt. Ja, und habe dann von 25 Soles auf 10 Soles,
oh, wow,
habe ich es dann runtergehandelt und bin mit dem Mototaxi Richtung.
Das ist die
Zentrum.
Besonderheit auch, die Mototaxis.
Auf jeden Fall.
Also Autos sieht man da nicht oft?
Alter Schwede. Also ich glaube fast gar nicht.
Was heißt denn Mototaxi überhaupt? Vielleicht können sich das der eine oder die andere gar nicht so vorstellen.
Das sind halt so dreirädrige,
ja,
motorisierte
Gefährte,
die hinten so eine kleine Sitzbank haben und der Fahrer sitzt eigentlich wie auf dem Fahrrad vorne auf so einem Sattel.
Ja, geil.
Ja.
Und fahren die auch richtig schnell, oder?
Ja, die können schon 50, denke ich, können die schon fahren. Aber vor allem verpesten sie halt die Umwelt.
Mhm. Na gut, das ist bei Autos ja ähnlich.
Ja, aber das ist echt nochmal eine andere Nummer. Oh mein Gott. Also ich kam eben ja erstmal im absoluten Chaos an. Das kann man schon so sagen. Ein Riesenverkehrsirrsinn.
In der Smogwelt.
Ja, welcome to the Smogwelt. Ganz viel Dreck, die Abgase und ja, halt einfach so diese ganz andere Bauweise auch. Also ich fand das sehr spannend, denn im Reiseführer wurde ich schon ein bisschen darauf vorbereitet und das würde ich gerne auch ganz kurz mal vorlesen. In dem Buch heißt es nämlich, Iquitos ist wie ein großer, brodelnd heißer Kessel voller Dschungelfieber. Die Uhren ticken hier irgendwie anders. Das schwülheiße Klima erschlägt einen fast und laut brummende Mototaxis fahren kreuz und quer an einem vorbei, um sich dann in die kleinsten Lücken zu quetschen. Iquitos ist laut und wild, ein bisschen dreckig und dennoch charmant. Alte prächtige Herrenhäuser sind die Zeitzeugen des Kautschukbooms Ende des 19. Jahrhunderts. Die Stadt wuchs damals explosionsartig und mit dem Platzen der Kautschukblase einige Jahre später ging es wirtschaftlich dann bergab.
Also ich habe mir charmant gemerkt. Ich glaube, ich hätte es mir auch angeschaut.
Ja, genau. Also das ist noch so witzig. Sie sagen halt, es wirkt nett durchgeknallt und ein wenig schrullig. Also
ja,
es ist
doch.
Es ist schon special.
Ja, man will es trotzdem aber sehen, ne?
Genau, genau. Und dann sagt es aber auch gleich, der wahre Schatz liegt außerhalb von Iquitos, in den unendlichen Weiden des nordperuanischen Regenwaldes.
Oh.
Genau, und da bin ich dann eben gelandet.
Okay, das heißt, du bist dann von Iquitos?
Yep.
Zu deiner Unterkunft.
Richtig, also der Flughafen ist eben so eine halbe Stunde ungefähr außerhalb und ich bin direkt ins Zentrum von Iquitos dann gefahren, in das Hostel, was ich auch empfehlen kann, das schreiben wir wieder in die Shownotes. Und es hat halt einfach eine super Lage direkt an diesem Malecón, das ist wie so eine Promenade. Und von dort blickt man eben dann schon auf den Fluss und auch auf diese grüne Wand.
Krass, ja, okay.
Na.
Und dann hast du vorher recherchiert und bist du da auf eine Unterkunft gekommen, die passend sein könnte.
das stand auch in diesem Reiseführer.
Ah, das ist ein guter Reiseführer.
Ja, den kann ich auch einfach nur wirklich von Herzen empfehlen. Der heißt Quer durch Peru und ist eben von Autorinnen geschrieben, die sich so gut auskennen, die wirklich, wirklich kreuz und quer durch Peru gereist sind, mehrfach.
Krass, ja.
Da sind so wertvolle Tipps drin. Genau, deshalb war es dann dieses Hostel, das Flying Dog. Das Problem war an sich, dass das Hostel zwar super schön war, ich mich jedoch eben einfach erstmal gar nicht wohlgefühlt habe. Und ich war so im Kopf nur, verdammt, wie komme ich hier wieder weg?
Oh Gott, das ist natürlich krass, wenn man da nicht so viele Möglichkeiten hat. Mhm. Ja.
Weil nämlich, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, das Internet in Iquitos, das ist halt schon so eine Sache für sich. Denn es existiert halt von sehr, sehr schlecht bis gar nicht. Also ich kann nur jedem empfehlen, zumindest schon diesen kompletten Trip mit Flügen immerhin vorab zu buchen vielleicht.
Mhm. Ja, dass man da schon auf der sicheren Seite ist.
Ja, weil ich ja so voll entspannt war und dachte, na ja, den Flug buche ich mir dann zurück einfach wieder von dort. Das ist gar kein Problem. Ja, doch, bin leicht verzweifelt und nur dank meiner super, super lieben Kolleginnen habe ich dann noch so einen Flug buchen können oder die haben mir dann dabei geholfen, weil mehr als so kurze Textnachrichten oder mal eine kurze Sprachnachricht ging halt eigentlich ja. nicht raus, ne? Also von irgendwelchen Internetseiten, die sich aufbauen müssen, das kann man mal komplett vergessen.
Ist man halt ein bisschen verwöhnt, ne? Von dem restlichen Teil von Peru. Da ist das Internet ja doch sehr gut.
Genau, also das kannte ich eben auch so gar nicht. Und mir hat es zwar jemand vorher gesagt, aber ich dachte, naja, ach Gott.
Wie man so naiv manchmal rangeht, ne?
Ja. Ja, und da ich mich halt nicht so wohl gefühlt hatte zuerst, dachte ich halt zumindest, ich möchte irgendwie wieder einen Flug weg von hier buchen. Und klar hätte man das auch dort in örtlichen Agenturen machen können. Aber ich dachte halt, Mensch, ich sitze an der Quelle, also wie dumm von mir. Naja, aber ich habe es halt wirklich die ersten ein, zwei Tage nicht hingekriegt und dann haben mir meine lieben Kolleginnen geholfen.
Okay, also du warst ja dann 2 Nächte in Iquitos.
Genau.
Was hast du denn vor Ort gemacht? Was kann man da unternehmen? Was kannst du empfehlen? Was vielleicht eher nicht?
Also wirklich sich auf jeden Fall erstmal auf diese Stadt einlassen. Das ist wirklich sehr wichtig.
Brauchen wir erstmal ein bisschen Zeit für.
Ja, und ihr so auch eine zweite und dritte und vierte Chance nehmen. Denn auf den zweiten, dritten, vierten Blick ist es dann doch auch irgendwann charmant und hat es halt wirklich irgendwas Liebenswertes. Also ich bin dann erstmal so ein bisschen am Malecón lang gebummelt an dem ersten Abend. Und wie gesagt, es gibt wunderschöne Häuser, die sind halt teilweise extrem verfallen. Aber auch das, ich weiß nicht, es hat irgendwie was. Und immer dieser Blick auf den Regenwald, das ist echt überwältigend. Und ja, einfach diese schwüle Hitze abends, alle sind noch auf der Straße unterwegs. Und ja, irgendwie ist es eine ganz schöne Atmosphäre. Dann bin ich aber auch recht zeitig ins Bett und habe dann den nächsten Tag beim Frühstück auch Glück gehabt, dass ich von jemandem aus dem Hostel einen Kontakt bekommen habe von dem Guide Carlos für eine Tour durch Belén.
Ah, ja, davon habe ich auch viel gelesen.
Belén ist auch ein ganz besonderer Stadtteil von Iquitos. Ja, da sollte man definitiv nicht alleine sich irgendwie ja, mal einen Bummel gönnen. Denn das wird wirklich absolut nicht empfohlen. Und ich habe dann auch jemanden getroffen, der dort auch überfallen wurde. So. Von daher dachte ich mir, gut, nee, das Geld investiere ich gerne. Das mache ich mit einem Guide. Denn ja, man ist einfach sonst so leichte Beute in diesen kleinen, engen Gassen. Da ist ein Gewimmel. Und ja, also
das, man erfährt ja auch viel mehr noch. Ne?
Das kommt auch noch dazu.
Der Guide kann dir viel erzählen. Ja. Und es ist ja auch schön, dort dann ein bisschen touristische Unterstützung, sage ich mal, dazulassen, ne? Was
genau.
Das Geld jetzt betrifft.
Ja, absolut. Na, und ja, das waren umgerechnet zu 20 Euro. Und dann sind wir halt erst über den Markt gebummelt und dann noch mit dem Boot durch Belén gefahren. Bei dem Bummel über den Markt hat er mir eben auch ganz viel über das Leben erzählt, von den EinwohnerInnen. Denn zum Beispiel sollte dieser Markt schon ganz lange auch ausgelagert werden in eine große, große Halle, die ein bisschen am Stadtrand liegt. Und ja, das macht einfach niemand. Es zieht einfach niemand mit seinem Stand dorthin, weil die haben alle keinen Bock drauf.
Ja, oh, das ist irgendwie schön.
Ja. Ja. Und selbst der komplette Stadtteil Belen sollte umziehen. Also die wollten die Menschen umsiedeln in feste Häuser, denn es ist halt so eine schwimmende Barackenstadt. Und die Menschen wollen das aber nicht. Also sie wollen dort nicht weg. Das ist halt super zentral. Das Hostel war tatsächlich auch keine 5 Minuten davon entfernt. Ne?
Krass, ja.
Aber ja, man sollte es halt einfach als Touri nicht unbedingt alleine machen.
War die Tour auf Englisch oder Spanisch?
Der war auf Spanisch, haben wir das gemacht.
Genau. Aber man kann auch auf Englisch eine Tour machen.
Sicherlich, ja. Ich habe da wirklich nur spontan dann den Carlos dort eben als Kontakt bekommen und da haben wir das auf Spanisch gemacht. Ja, also ich war halt komplett sprachlos und einfach auch so reizüberflutet, weil auf der einen Seite siehst du halt so diese endlosen Bananenstauden rumliegen, dann die exotischsten Früchte, von denen ich noch nie gehört, gesehen hatte. Also die Existenz...
Probiert erst recht nicht.
Probiert erst recht nicht. Und dann, ich meine, das schaut man ja super gerne an. Aber auf der anderen Seite war ich auch total schockiert beim Anblick von verschiedenen Lebewesen, kann man so sagen. Also zum einen gibt es ja diese Zuri-Delikatessen. Die Zuris sind solche Larven und die sind sehr, sehr groß. Die leben in Palmen.
Mhm.
Und die sind schon echt eklig. Aber ja, für die Menschen dort ist es halt eine Delikatesse. Und ja, ich meine, ich habe die dort bei dem Besuch nicht gegessen, aber später dann tatsächlich doch.
Mhm.
Und ja, dann sieht man aber auch echt krasse Sachen. Also die essen halt alles.
Hast du diese Schildkröten? Ja, gesehen, ja.
Schildkröten, dann ja, also Fische in allen Farben, allen Größen, quer über Mototaxis gespannt. Die waren riesengroß. Ich habe das noch nie gesehen. Ja, und Kaimane, Affen, also da
darf man nicht zu zart beseitet sein. Ja?
Sollte man wirklich nicht.
Verdunkelte Sonnenbrille aufsetzen, wenn ich mich dort befinde.
Ja. Und das wird da auch alles direkt am Stand geschlachtet und so. Das ist schon hardcore. Ja, und man hat aber auch so eine Gasse mit so Tabak und spirituellen Heilmitteln und Pflanzen,
das
Kräutern.
Das ist dann eher so meine Richtung.
Das fand ich auch sehr interessant. Genau, und dann sind wir anschließend halt zum Plaza noch gebummelt. Der ist leider auch sehr, sehr dreckig und ja, einfach irgendwie erschreckend. Man merkt halt, wie vergessen die dort sind. Und das sagen dir auch alle in Iquitos, dass sie die vergessene Region sind.
Krass.
Genau, ich habe aber auch einen ganz schönen Spruch gehört. Und zwar meinte jemand zu mir, wir sind wirtschaftlich sehr, sehr arm, aber sehr reich an Natur.
Oh.
Und das, ja, entschädigt halt, ne?
Ja.
Ja, dann sind wir zum Boot und haben dann noch eine Stunde so eine Tour gemacht. Ja, durch die ganzen Kanäle und da sieht man natürlich auch sehr, sehr viel Müll, der da so am Ufer treibt, aber nur, weil er dort sichtbar ist. Ne, wir wissen mittlerweile bei uns, wir haben ihn halt nur nicht vor unserer eigenen Haustür.
Richtig, ja.
Und dort suchen halt auch die Hunde ganz oft dort in dem Müll dann noch nach Futter und ja, irgendwie wird sich das sicherlich irgendwann ändern, aber im Moment ist das alles noch nicht so weit. Und wenn man dann durch dieses Labyrinth fährt mit dem Boot, dann hört man auch überall noch Hunde und Musik kommt an allen möglichen Häusern raus und die Kinder baden da im Wasser. Alles ist halt wirklich auf super einfachste Weise nur zusammengezimmert, ja, mit Holz und Wellblech. Aber trotzdem gibt es halt auch irgendwie alle Läden, die man so braucht, also kleine Tiendas, so Werkstätten, Schulen gibt es, Restaurants, Bars. Und ja, die Leute mögen das halt gerne dort. Ja. Und sie zahlen auch keine Miete. Also alle, die in Belen irgendwie sich selber was bauen, ja, die müssen das halt selber machen, aber sie zahlen keine Miete und haben Elektrizität, nur keine Kanalisation.
Krass, ja.
Ja, das war auf jeden Fall schon super beeindruckend und da wird man auch wieder extrem ja, wach und schätze dann hier alles nochmal ein bisschen anders. Die Leute habe ich so ein bisschen sehr zurückhaltend empfunden. Also die sind da echt so zu mir als richtig krasse Exotin. Zwar freundlich, aber sehr schüchtern und eher so, also als ob ich halt so die Fremde bin, was ja stimmt. Mhm. Und das ist halt mal so eine andere Perspektive, die ich ja in der Regel so nicht erlebe. Und das war auch sehr spannend, irgendwie mal zu erleben, dass sie sich erstmal so distanzieren halt.
Mhm.
Genau.
Und dann ging das Abenteuer richtig los.
Ja.
Wieder Szenenwechsel.
Oh ja. Also um 180 Grad. Ich war dann auch echt dankbar, dass ich der Stadt entfliehen durfte und ab in die Natur hinein konnte. Und ja, dann fing der erste Tag meiner dreitägigen Dschungeltour an. Und zwar hatte ich die komplette Tour gebucht über Amak. Das ist eben die Lodge. Und die haben dann verschiedene Programme für, ja, von ein bis, weiß ich gar nicht, 5 Tage oder so.
Das ist ja praktisch, dass alles so in einem kompletten Paket zusammen ist und man sich das nicht so einzeln zusammen
schustert. Ja, das ist schon sehr bequem gewesen und ich wollte mir das auch einfach wirklich gönnen, weil ich da auch ja einfach ein bisschen drauf gespart hatte.
Mhm.
Und es hat sich absolut gelohnt. Ich kann das aus vollstem Herzen nur empfehlen.
Gib mal so ein Geldgefühl, was...
Also ich hatte ja ein Hütchen dann für mich, sozusagen zur Alleinbenutzung. Und das hat für die 3 Tage $370 gekostet.
Okay.
Mhm. Komplett, aber mit dem ganzen Programm, mit allen Transfers, Eintritten. Und die haben mich dann noch abgeholt von dem Hostel. Und dann sind wir erstmal zu einer Rettungsstation gefahren. Da bin ich dann das erste Mal mit Tieren so in Kontakt gekommen. Die werden nämlich von Krea, so heißt die Rettungsstation, vom Schwarzmarkt gerettet.
Mhm.
Ja, und so kann man da Manatees sehen, Faultiere, Affen. Ja, und alle werden dort eben aufgepäppelt, damit sie hoffentlich eines Tages wieder ausgewildert werden können. Was aber Jahre dauern kann, das ist eine unglaubliche Arbeit. Ich war auch echt schwer begeistert, denn sie machen auch sehr viel Umweltbildung und erklären halt sowohl Privatpersonen als auch Schulklassen die Auswirkungen des Artensterbens auf das Ökosystem und ganz, ganz viele Informationen einfach rund um die Tiere.
Mega schön.
Ja, fand ich auch. Also da musste ich leider relativ schnell dann weiter. Konnte ich nicht ewig verweilen, denn wir wollten ja eigentlich in den Regenwald. Und so sind wir noch ganz kurz an einem anderen Markt angehalten und der war viel, viel ruhiger als der Markt in Belen. Ja, und da hat dann der Guide gefragt, ob ich nicht eine Zuri probieren will.
Nom, nom, nom.
Naja, dann dachte ich mir, ja, das haben mir vorher auch alle gesagt, dass ich unbedingt eine Zuri essen soll, wenn ich in Iquitos bin.
Das klingt so nett irgendwie, der Name.
Ja, ja das ist, es gibt die ja auch in verschiedenen Größen, ne? Und ich habe dann gesagt, gibt's noch eine kleinere da? Aber sie war dann jetzt schon so wie mein kleiner Finger. So. Ja, das ist, sind halt Larven und...
Aber die ist dann tot.
Ja, ja.
Ja, okay.
Also, nee, lebend könnte ich das nicht essen. Auf keinen Fall, weil die sind auch recht fett und das will man sich nicht vorstellen.
Hast du hingeschaut beim Reinbeißen?
Ich habe die in einem.
In einem, okay.
Ja,
ich habe gebissen.
Nee.
Ja, das wäre auch ein bisschen crazy.
Das, ich glaube, dann hätte ich sie vielleicht nicht aufgegessen.
Mhm.
Und es haben mich ja eh schon alle angeguckt und über mich geschmunzelt.
Na, sie machen das tagtäglich.
Ja.
Und dementsprechend, ja.
Für die ist das eine richtige Delikatesse. Die lieben das, ne?
Krass. Nach was hat es geschmeckt?
Genau, es hat geschmeckt nach eigentlich so wie so eine krosse, fettige Haut von einem Spanferkel. Ne? Was ich ja auch Jahrzehnte nicht gegessen habe, aber in meiner Erinnerung, also richtig nach Fleisch und nach dieser Haut.
Heftig. Okay, gut.
Also man darf da einfach nicht lange drüber nachdenken. Und ich dachte mir einfach nur so, Insekten sind die Zukunft unserer Nahrung.
Wahrscheinlich wirklich, ja.
Ich fange schon mal an mit Üben und springe über meinen Schatten. Frisch gestärkt ging es dann also zum Hafen. Da hat uns unser Kapitän schon empfangen. Und der hat mich dann auch schon mal darüber informiert, dass ich definitiv die Einzige in der Lodge sein werde.
Krass. Was hast du da gedacht?
Ich dachte mir so, okay, da wenn noch irgendjemand anderes da ist. Also, dass jetzt vielleicht ich nicht ganz alleine da bin, dann geht's ja. Dann genieße ich das wahrscheinlich. Ja, und er meinte, es kommt auch kein weiterer Gast jetzt in den nächsten Tagen. Ich bin die ganzen 3 Tage da alleine. Es ist auch keiner da. Es ist
okay.
Nur die 2 Köche sind da und so ein paar Leute, die sich halt so um die Lodge halt kümmern. Dachte ich, alrighty.
Mehr Personal als Gäste.
Ja, eindeutig.
Wow.
Ja, und dann ging es halt so 1,5 Stunden mit dem Boot raus aus Iquitos. Und immer tiefer in die Natur hinein. Ja, und da dachte ich echt, wow, ich bin im Paradies angekommen. Diese Lodge ist ein Traum. Es gibt, wenn man ankommt, so eine zentrale Maloka-Area, sage ich mal. Das ist wie so eine Chill-Out-Area, würde man vielleicht bei uns sagen. Ne? So rund, mit ganz vielen Sitzmöglichkeiten. Und ich dachte immer, wo setze ich mich jetzt? Ist alles frei.
Ich kann mich alle 10 Minuten umsetzen.
Ja.
Und guck mal aus der Perspektive, wie sieht das hier aus?
Genau. Ja, alles offen mit, ja, du bist halt immer wirklich in der Natur und es ist wunderschön mit Blick auf den Fluss.
Klingt sehr, sehr, sehr idyllisch.
Das ist es, ja. Und dann gab es halt das erste Mittagessen. Dann habe ich gesagt, dass ich halt Fisch esse, aber kein Fleisch. Und dann hat er gesagt, er macht mir zu jeder Mahlzeit Fisch. Oh, halt aus dem Amazonas und ich das so.
Sein Jahresbedarf auf jeden Fall schon gedeckt.
Aber hallo. Ja, das war so niedlich, weil die hatten ja auch nur mich zum Kochen. Das war sehr crazy. Ja, und dann ging es auch schon zum ersten Aktivitätenpunkt mit meinem Guide, mit dem Mamerto. Und zwar konnten wir Piranhas angeln. Meine Erwartungen gingen gegen null. Ich habe noch nie geangelt. Hast du schon mal geangelt?
Nee, also Fische fangen in der Badewanne. Ja,
das zählt auch.
Ja.
Genau, also so ähnlich ist es bei mir genauso gewesen. Und deshalb gar keine Erwartungen. Aber zack, habe ich 3 Fische gefangen. Das waren Piranhas und auch Morados. Das sind eine ähnliche Fischart. Und als Köder für Piranhas dienen natürlich so kleine rote Fleischbatzen.
Ah, okay, krass.
Da gehen die richtig steil. Ja, du hängst es da rein und es geht so schnell, dass die anbeißen. Also, das war krass. Ja, und Mamerto hat auch 3 Fische geangelt. Von daher war Gleichstand, ne? Ja, und auf dem Rückweg haben wir dann tatsächlich die ersten kleinen rosa Flussdelfine gesehen.
Oh mein Gott. Mhm.
Ja, sind nicht aus dem Wasser gesprungen, aber man konnte so
an der Oberfläche die so sehen.
An der Oberfläche konnte man sie so sehen und ja, wie sie da durch den Fluss sich treiben lassen haben und ach, es war irgendwie
chillen da ihre Base.
Mega schön und immer mal so ein paar Blubberblasen sind hochgekommen. Und dann hat der Guide sie auch noch wie gerufen. Und dann,
krass.
Ja, durch so Pfeifen.
Ah, verrückt.
Das war voll abgefahren und ich saß da einfach in dem Boot und hab das so aufgesogen. Das war echt irre. Nur die Naturgeräusche, immer mal irgendwas von den Delfinen, was sie da Wasser rausgeprustet haben.
Es ist so schön, das so zu hören, weil das ja nochmal so zeigt, man sagt das so oft, Menschen leben im Einklang mit der Natur, aber ich glaube, dort leben sie es halt so richtig, richtig. Also
absolut.
Der Wahnsinn, ne? Das,
und dieser unendliche Wissensschatz. Also was Mamerto alles weiß über
musst
die Natur.
Du auch, ne? Im Endeffekt, um dort auch überleben zu können auf der anderen Seite. Ne?
Richtig, genau. Ja. Und es hat mich so fasziniert und war echt ein ganz besonderer Moment irgendwie. Und auch dieser erste distanzierte Eindruck, den ich so von ihm hatte, Er war halt auch sehr zurückhaltend. Mhm. Aber durch unsere Angelaktion und diese Gespräche...
Hast du den Respekt geangelt?
Genau. Da hat er dann irgendwie, sind wir dann so aufgetaut. Und ja, das war irgendwie dann auch ganz, ganz angenehm. Ja, und abends gab es dann wirklich nur noch das Abendessen. Ne? Die Sonne geht ja auch recht schnell unter. Und dann haben wir nur noch einen kleinen Verdauungsspaziergang gemacht, so einen kleinen Nachtwalk, wo ich dann ja schon größere Vogelspinnen gesehen habe.
Hm.
Aha. Ein paar Frösche und Kröten und sehr verrückte Pilze. Also, die sahen richtig verrückt aus. Ja, und dann ist der erste Abend da auch schon vorbei gewesen.
Und dann lagst du dann in deiner wundervollen Lodge, hast die Augen zugemacht und was hörst du dann?
Da habe ich eine kleine Audio aufgenommen, weil ich das auch unbedingt irgendwie festhalten wollte. Ja, die bauen wir hier jetzt einfach mal mit ein. Der nächste Morgen war so ein bisschen Überraschung, denn ja, wir hatten uns eigentlich ausgemacht, dass wir eine Sonnenaufgangstour machen mit dem Boot. Allerdings nur, wenn es nicht regnet. Das hieß erstmal, der Wecker klingelte um 5. Und dann klang das erst so, als ob es regnet. Und sie meinten aber, es sollte, also nur wenn es richtig, richtig, richtig regnet, dann machen wir es nicht. Wenn es so ein bisschen nur, sage ich mal, Luftfeuchte 100% ist, dann machen wir das. Ne? Ich stand dann wirklich so an meinem Austritt auf meinem Balkon und dachte, in der Nacht, man sieht ja auch noch nichts, war ja noch dunkel, dachte ich so, regnet das jetzt?
Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt einmal munter, jetzt muss es auch losgehen. Ja.
Und dann hat es aber wirklich nicht so sehr geregnet. Da dachte ich, okay, ich mache mich jetzt fertig. Und ja, das hat sich auch gelohnt. Also wir haben dann diese Sonnenaufgangstour mit dem Boot gemacht und das war auch was ganz Besonderes, weil zwar der Aufgang an sich nicht super perfekt war durch die Bewölkung, aber alleine zu erleben, wie die Tierwelt mit erwacht, das ist einfach einzigartig. Und dann haben wir die, irgendwelche Vögel beobachtet, wie die eben dann auch erwachen und losfliegen, um sich was zum Essen, zum Frühstück zu suchen. Und immer paarweise die kleinen Aras, das war so süß. Oh, ja, und dann habe ich wieder mit Mamerto ein bisschen gequatscht. Ich war so fasziniert, weil er jeden Vogel kannte, jeden Fisch, ja, einfach alles.
Krass, ja.
Und nach einem stärkenden Frühstück, was nicht aus Zuris bestand, ging es dann zur Isla de los Monos auf die Affeninsel. Das ist auch ein Rescue Center und da hatte ich eine Führung mit einer Freiwilligen aus Dänemark. Ja, und irgendwie war das super strange, weil die Affen leben dort an sich frei.
Mhm.
Nicht in irgendwelchen Käfigen, außer ein paar, die irgendwas Böses gemacht haben, gebissen haben oder so.
Also im Affengefängnis.
Ja. Die haben dann so große Gehege, aber die Mehrheit lebt frei. Und ich war ja jetzt schon irgendwie erstmal zurückhaltend. Ich bin nicht jemand, der dann total auf die Tiere gleich abgeht. Aber die kamen dann echt so zu mir und wollten dann, dass ich mit denen spiele und kuschle. Und das war schon ein voll irres Gefühl irgendwie, weil die sind so flauschig gewesen. Oh Gott, und wie die einen so angeschaut haben. Ich glaube, dass dieser Ort absolut einzigartig ist. Ich wüsste nicht, wo man das vielleicht noch machen kann. Gibt es vielleicht auch irgendwo in Asien oder so noch. Aber ja, das war für mich war das so extrem krass, weil so nah an den Tieren dran zu sein, war der Hammer.
Jetzt sind wir ungefähr beim Mittag angekommen, richtig?
Ja, Mittagessen wieder sehr wichtig.
Mit zwei Köchen.
Oh ja, oh Gott, das war mir so unangenehm. Und dann ging es nochmal los zum Besuch einer indigenen Kommune, den Jaguars. Ja, und danach habe ich mich auf jeden Fall so klein mit Hut gefühlt. Also wie sie da leben, es ist unvorstellbar für uns. Einfach ich in voller Montur mit Mückenschutz, Sonnenschutz. ja, komplett einfach eingekleidet.
Und crazy German.
Ja, auf jeden. Und naja, dann siehst du halt, ne, die haben nur so ganz knappe Bekleidung und keine Schuhe. Riesenrespekt, aber mein Guide meinte schon, natürlich passiert auch immer mal was, weil es gibt ja auch Schlangen und es gibt einfach auch giftige Tiere, sodass ja, die schon eine große Naturapotheke im Schrank haben. Und wenn es gravierend ist, müssen sie auch nach Iquitos. Aber wahrscheinlich, ja, vom Verhältnis her passiert es dann doch relativ selten. Toi, toi, toi. Ja, und da war ich auch mal wieder natürlich alleine mit dem Guide und man hat einfach das Gefühl, dass dort nicht so viele Touris immer am Start sind. So, die sind schon noch, die sind nicht unberührt, aber sie haben nicht diesen krassen Kontakt immer. Mhm. Ne? Und dann haben wir da auch zusammen getanzt und so ein kleines Mädchen hat dann noch meine Hand genommen. Das war ganz süß. Die Musik, die spiele ich euch jetzt auch mal ein, weil das war auch ganz witzig. Anschließend haben mich dann noch die Ältesten des Dorfes eingeladen, mal in so einem XXXL-Blasrohr ein Pfeil zu schießen an einen Holzpfahl.
Krass.
Ja, und das habe ich auch sogar getroffen. Also einen von dreien habe ich
auch wieder Respekt.
Da war der Applaus war auf meiner Seite. Ne? Das war echt, das war sehr besonders dort, vor allem auch so alleine da zu sein, war schon nochmal crazy. Und sie sprechen auch ihre eigene Sprache plus Spanisch, also die Jungen vor allem. Und ja, ich habe diese Sprache gehört. Die haben mich ja auch in dieser Sprache begrüßt und ja, ciao. Also es klingt so schön, aber man versteht, es hat mit Spanisch halt gar nichts zu tun, ne? Logischerweise.
Ja.
Und dann bin ich nach diesem Tag voller beeindruckender Abenteuer irgendwie zur Ruhe gekommen, habe dann mit den Köchen, die waren ja auch super lieb, wir haben dann noch ein Pisco Amazonico getrunken.
Ja, ein ganz besonderer Tropfen.
Ja, mit der Camu Camu Frucht.
Und dann ist schon der letzte Tag angebrochen.
Ja, es verging ultra schnell irgendwie, last day in paradise und... Ja, da stand aber auch noch was Cooles auf dem Plan, und zwar die Wanderung zum Primärregenwald. Also zumindest bis zur Grenze.
Mhm.
Denn sie achten auch darauf, dass dann niemand weitergeht.
Mhm.
Ja, und das war auch nochmal wie so eine Unterrichtseinheit im interessantesten Fach der Welt, der Natur. Ja, und dann habe ich so ein paar interessante Pflanzen, die habe ich auch aufgeschrieben. Es gibt zum Beispiel den Catawa-Baum. Der hat so Stacheln, die sind richtig, richtig groß und das Harz ist total giftig, extrem giftig. Und depressive Menschen haben das wirklich teilweise genutzt, um sich das Leben damit zu nehmen.
Oh,
ja,
krass.
Also, das ist halt, ne, immer, wenn die Menschen das wissen, nutzen sie es so oder so. An sich ist das Holz total genial, um Boote zu bauen. Das ist ganz, ganz hart und fest. Aber das Harz ist halt sehr, sehr gefährlich. Ja, dann habe ich die unglaublich beste Frucht der Welt gegessen. Ich stelle sie sogar über Mango und Papaya. Das muss was heißen. Du kennst mich.
Oh ja.
Und zwar heißt diese Frucht Charichuelo.
Das ist ja ein wunderschöner Name.
Auch noch, ja. Und schmeckt ultra gut. Ja, und dann gibt es halt auch noch diesen Glückssamenbaum, den Huayduro. Die Samen sind so schwarz-rot und damit wird halt ganz viel im Kunsthandwerk dann gemacht für Schmuck.
Ah, okay, krass.
Ja, und das wohl beeindruckendste war der Besuch der Seiba-Bäume. Das sind diese Baumgiganten. Die sind riesengroß und denen wird auch irgendwie eine übernatürliche Kraft zugeschrieben, können bis zu 600 Jahre alt werden. Und wenn man einen Wunsch hat, dann kommt man zum Seiba-Baum und übergibt den Wunsch irgendwie
cool.
an die höheren Mächte. Genau. Ja, das war also wirklich mega, auch wenn mich die Mücken dort, also das war unglaublich. Wenn man stehen geblieben ist, waren einfach überall Mücken.
Krass. Das ist echt, ja, das macht einen ein bisschen wahnsinnig. Und dann aber diese Besonderheit und dann bist du so komplett, wahrscheinlich
mit
Emotionen komplett durcheinander.
Ja, also das war wirklich wild. Aber ich habe mich dann abgekühlt und war anschließend einfach im Amazonas eine Runde planschen.
Aber in einer bestimmten Farbe des Wassers.
Das sollten wir noch erwähnen, ganz genau.
Weil am Anfang hast du noch die Piranhas gejagt.
Ja.
Und nicht, dass die dich dann auch jagen.
Ich habe auch 5-mal nachgefragt noch.
Habe ich es jetzt wirklich richtig verstanden?
Ja, also schwarzes Wasser, das ist das Wasser, wo die Piranhas leben.
No, no, no.
Aber braunes Wasser, dreckige Brühe, sieht so aus. Da, wo man halt zwar nichts mehr sieht, aber das ist jetzt ja auch nicht dreckig, sondern es ist halt durch die Erde irgendwie diese Farbe. Und man, auch als ich dann dort gebadet habe, es war nicht, als ob ich da in dreckigem Wasser bin. Das ist
vielleicht auch gut für die Haut, oder?
Ich denke, seitdem, ich sag's dir, es ist alles einfach nur babyweich. Ja, und nachdem ich ein bisschen Bammel am Anfang hatte, war das einfach mega erfrischend und ich war dann da bestimmt 20 Minuten drin.
Krass.
Das war richtig schön. Ja, und dann gab es noch ein letztes Mittagessen, bevor ich mich dann verabschiedet habe von dem gesamten Team. Dann ging es wieder in die Stadt. Boom, Sele Schock.
Das kann man wirklich so sagen.
Oh, das war heftig. Das war echt krass. Also,
das ist ja wirklich der komplette Kontrast. Also besser kann man es nicht kontrastieren.
Ja.
Ist das Wort?
Jetzt schon. Das war echt sehr, sehr krass. Aber ich finde, jeder sollte das irgendwie mal erlebt haben.
Während dieser 3 Tage, so ganz tief drinnen, gab es ja auch kein Lebenszeichen. Ne? Das war schon ein bisschen ungewohnt, weil ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal 3 Tage nicht kommuniziert haben. Ich glaube, es ist lange her.
Ja, stimmt.
Zumindest mal so kurz irgendeine Reaktion auf irgendwas.
Und ja,
wenn es nur irgendwie ein kleines Herz ist oder so, ne?
Irgendwas.
Und dann hast du dich gemeldet mit einer super langen Nachricht. Und ich dachte so, oh mein Gott, ich hoffe, es ist alles gut. Und dann habe ich diese Nachricht angehört und konnte nicht mehr. Ich habe mich wirklich einfach nur totgelacht, weil das war ja dann vorbei, dir ging es gut. Aber zwischendurch war es ein bisschen sehr wild.
Es wurde sehr wild.
Erzähl uns einen davon.
Ja, mein letzter Tag in Iquitos, den ich noch anhängen durfte in dieser zauberhaften Stadt, die ich jetzt schlussendlich dann wirklich auch ein bisschen charmant fand. Und es war auch ein bisschen wie nach Hause kommen, auch wenn es ein Schock war. Ja, aber durch diesen einen Tag mehr habe ich noch Zeit gehabt, um nochmal ein Rescue Center zu besuchen. Und zwar mit dem zauberhaften Namen Pilpintuasi. Das hatte ich auch im Reiseführer gelesen und es klang super entspannt und schön. Deshalb bin ich da einfach nochmal hin und da fährt man erstmal nochmal mit dem Boot, was ja auch wieder schön war. Dann kommt man in so einem ganz kleinen, niedlichen Dorf an und von dort läuft man nochmal so 10 Minuten, ein bisschen außerhalb. In diesem Dorf grüßen auch alle, also das war so, so schön. Ja, und irgendwann kommt man dann schon nach Pilpintuasi und da wurde ich begrüßt von einem Affen, unter anderem, der mich da schon hinter seinem Maschendraht angegrinst hatte und um meine Aufmerksamkeit buhlte. Ja, aber es hat gar nicht lange gedauert, dann kam schon Tim. Und Tim ist ein deutscher Freiwilliger, der schon über ein Jahr jetzt dort arbeitet. Und ich hatte das große Glück, mit ihm eine Stunde die Führung auf Deutsch zu haben. Hätte ich einfach im Leben mir nicht erträumen lassen.
Mal wieder seit langem Deutsch gehört?
Ja. Ich so, what? Ja, das war sehr, sehr cool. Also da war ich echt happy drüber. Und er meinte aber auch gleich am Anfang, ich soll den Affen mit dem wundervollen Namen Ken nicht so sehr Beachtung schenken, weil er ist ein Teenie und er hat halt...
Er ist ein Teenie.
Ja, ist okay. Oh Gott.
Und er ist in Love.
Er ist schnell in Love und...
Die Hormone drehen einmal durch.
Ja, dazu kommt ja noch seine Story, weil er hat halt leider auch leicht ein Sitzen aufgrund seiner Geschichte. Er steht halt auch einfach auf männliche Frauen. Ja, nicht unbedingt Affenfrauen, sondern menschliche Affen. Menschliche. Es ist alles zu spät. Ja, also auf Frauen. Und dann habe ich das auch beherzigt und wir haben diese Tour gemacht. Ich habe einen Jaguar gesehen. Es war unheimlich beeindruckend. Angutis, ein Ameisenbär und ein Tukan, kleine Kapuzineräffchen und dann auch Schmetterlinge in allen Stadien. Das sind ja echt unglaubliche VerwandlungskünstlerInnen. Also der Tim hat mir auch so viel darüber erzählt und ich dachte wirklich so, krass, Schmetterlinge sind echt Außerirdische. Diese Verwandlung ist echt irgendwie nicht von dieser Welt. Und ja, das war also super schön und ich war total einfach so noch komplett beflügelt auch von dieser Tour und habe am Ende noch so einen Andenkenbeutel gekauft für meine liebe Kollegin. Ja, und dann wollte ich halt wieder so Richtung Ausgang gehen und das sind so, weiß nicht, 300-400 Meter, läuft man wie durch so einen Tunnel und drumrum ist halt dieser Maschendraht.
Mhm.
Genau.
Also eigentlich, als wärst du eingesperrt.
Ja.
Ja.
Man läuft die ganze Zeit, auch während der Tour, halt in diesem Tunnel und drumrum sind die Tiere, natürlich in der Jaguar, ne? Der hat dann schon ein Riesengehege und lebt da noch, also seinen Lebensabend. Dann bin ich halt wieder zum Ausgang gelaufen, voll entspannt und auf einmal höre ich aber was und drehe mich um und sehe, dass auf dem Tunnel obendrauf Ken angerannt kommt. Und ich dachte noch so, ach, ist ja niedlich.
Sag du mir doch mal tschüss, der Kleine.
Ja, Mensch. Schön. Und dachte, ja, das ist ja irgendwo zu. Sicherlich. Ne? Ja. Und dann gab es diesen Moment, in dem ich realisiert habe, nein, da ist kein Zaun. Das ist offen. Und Ken springt jetzt sofort gleich in den Tunnel rein und das ist dann auch passiert und er hat mich komplett angesprungen, die ganze, ich dachte, ich muss ausrasten, echt.
Oh Gott.
Mein Herz ist von 0 auf 1 Milliarde hochgehüpft, weil wann hat man das im Alltag hier mal?
Gar nicht.
Diesen Moment, dass du auf einmal ein bisschen Lebensangst hast, Todesangst eher.
Na, es war ja auch niemand um dich drumherum.
Nee.
Das kam ja auch noch mit hinzu.
Genau, weil die anderen waren ja dann schon wieder viel mehr in, ja, bei der Arbeit im Center. Und ich habe natürlich um Hilfe gerufen. Und ich schreie wirklich nie. Ich habe dort echt laut gerufen. Und im Dschungel kann man das aber leider auch vergessen. Ne? Also bin ich irgendwie wieder rückwärts und kennen, der wollte mich halt einfach nicht gehen lassen. Also ich hätte nicht einfach rausgehen können, weil dann wäre er mitgekommen, also es wäre einfach nicht gegangen. Und dann hat er meinen Beutel, dann hat er gezogen, dann habe ich ihm den Beutel hingeschmissen.
Oh Gott, schweren Herzens, ja. Den aber wenn es ums Leben geht, gib mir auch den schönen Beutel.
Das hat nichts genützt. Und bin dann einfach zurück zu Tim und habe dann irgendwann so laut gerufen und war dann schon so nah dran, dass sie dann mich gehört haben. Und Tim guckt mich an. Fuck, es tut mir so leid, das ist noch nie passiert.
Ja, wie immer, ja, ja, passiert bestimmt jeden zweiten Tag.
Nee, der war auch wirklich komplett fertig mit der Welt und meinte dann so, komm, und ist dann so vorne weggerannt. Wie immer ist der Flucht. Ken, der ist dann auch sofort verschwunden, weil der wusste, okay, wenn Tim jetzt kommt, ist nicht mehr so gut. Dann gehe ich lieber.
Der böse Papa war da.
Der Papa war da mit der starken Hand. Und ja, dann war ich wirklich, ich war so noch am Zittern. Und am Ausgang habe ich dann gesagt, na, ich hatte ja den Beutel. Dann hat Tim noch den Beutel gesucht. Oh, und dann haben wir uns verabschiedet. Er hat sich nochmal so entschuldigt und das ist auch wirklich nicht irgendwie die Schuld jetzt von Pilpintuasi, weil dieses ganze Gebiet ist halt einfach so groß, dieses Schutzgebiet, was sie errichtet haben, dass die Tiere eigentlich nie bis zu dem Ausgang kommen.
Mhm.
Weil die haben gar keinen Grund, ne, an sich. Ist ja Essen und es ist ja alles da.
Sie wissen ja genau, wo sie alles bekommen, was sie brauchen.
Ja, ganz genau.
Und fühlen sich ja dementsprechend auch wohl.
Richtig. Und Natürlich gibt es einige Gehege, aber manche Tiere sind halt auch so frei, wie auf der Affeninsel ja im Grunde auch, dass sie eigentlich überall hin können, aber werden halt gepflegt und versorgt und dann irgendwann ja auch wieder hoffentlich ausgewildert. Also,
ja, aber Teenies brechen halt gerne auch mal aus, ne?
Das ist perfekt auf den Punkt gebracht. Oh, es war unheimlich abenteuerlich. Ich dachte, okay, jetzt bin ich auf jeden Fall reif für die Küste zum Entspannen. Aufregender muss es nicht werden.
Aber die große Frage, wie geht's dem Beutel?
Dem Beutel, dem geht's gut. Ich habe den dann auch so dreckig gelassen und habe den meiner Kollegin geschenkt und dachte so,
das ist das Andenken.
Das ist Andenken. Du kannst entscheiden, ob du den wäschst oder nicht. Dann hatte Tim sogar Feierabend und auf dem Linienboot haben wir uns dann wieder nochmal getroffen und sind zurück nach Iquitos gefahren, haben uns ein bisschen unterhalten und bin ich ein bisschen runtergekommen und habe dann, als ich dir die Sprachnachricht aufgenommen habe,
saß mit einem Drink da.
Da habe ich mir so eine Sangria aus dem Amazonas gegönnt und habe das nochmal sacken lassen. Das ganze Abenteuer Amazonas.
Ja, krass. Was für eine wilde Zeit, ne?
Unvergesslich.
Also ich war voll dabei.
Sehr schön. Ja, währenddessen und jetzt hier auch nochmal.
Nee, du hast auch voll viele Sachen noch erzählt, die du mir so noch gar nicht erzählt hattest.
Sehr
voll
schön.
Verrückt. Da merkt man erstmal, ne, wie viele Details dann doch irgendwie noch da waren und ja.
Ja, die gehen halt verloren, wenn man nicht immer sofort, ja, eigentlich, was wir oft machen und zwischendurch mal ein Update schicken, ne, ist es irgendwie das und das gewesen.
Ja.
Bei 3 Tagen, ich habe es halt alles aufgeschrieben. Ich habe wie so ein Reisetagebuch geführt und deshalb wusste ich das jetzt auch noch alles.
Ja, wenn man das anderen Menschen erzählt, du weißt ja dann noch gar nicht mehr, wem habe ich was schon erzählt. Ja. So, ne? Das ist ja auch nochmal so ein Punkt.
Das kommt noch dazu. So ganz leicht fiel es mir dann ja trotzdem nicht wirklich, Goodbye und Adios zu sagen. Denn irgendwie hatte ich dann diese sehr freundlichen und entspannten Leute ins Herz geschlossen. Der Stadt auch irgendwie den Lärm und Dreck, so ein bisschen, weil er einfach dazu gehört. Ja, und weil die Leute eben so entspannt sind, meinten sie auch, es reicht absolut, wenn du eine Stunde vorm Abflug am Flughafen bist.
Krass, da hätte ich mich nie dran gehalten.
Ja, ich war
Panik, Mandy.
Dann halt doch irgendwie sehr entspannt. Und aus meiner anfänglichen Furcht, nie wieder aus Iquitos rauszukommen, dafür war ich echt extrem relaxed und dachte, na gut, dann machen wir das so. Aber ich habe halt nicht mit Stau gerechnet, mit dem entspanntesten Taxifahrer noch, den es jemals gab, der halt keine Eile hatte. Und mit einer riesen Traube vor dem Flughafeneingang. Also es war so knapp. Dann bin ich zum Check-in gerannt und sagt sie, ja, der Check-in ist schon geschlossen.
Oh Gott!
Und ich, nein, ich habe wieder
zurück zu Ken, verdammt.
Ja. Oh nein. Und ich so, ich will nur mein Gepäck abgeben, meinen Rucksack. Und ich habe ja schon eingecheckt, die sind da, zeig mal die Bordkarte. Und dann guckt sie da drauf, ah nee, das ist doch die andere Airline. Der Schalter ist nebenan, der hat noch offen.
Und danke.
Oh, weil es gibt irgendwie Star Peru und Sky Peru. Also okay. Auch dieselbe Farbe. Und denk so, ja Leute, also das hättet ihr anders lösen können. Ja, da war ich richtig erschrocken. Aber alles gut, Ende gut, alles gut. Ich hatte einen extrem geilen Platz direkt am Fenster und konnte diese Amazonas-Region von oben sehen beim Abflug.
Oh mein Gott.
Es war so irre. Alle klebten am Fenster. Es war unbeschreiblich schön, das nochmal so zu sehen. Ja, von daher war das echt eine unglaubliche Zeit und ich habe jetzt zum Schluss noch so ein paar witzige kleine Anekdoten aus Iquitos zusammengefasst und zwar unter der Rubrik, was es in dieser Stadt nicht gibt.
Oh, sehr gut, ich bin gespannt.
Mücken, denn die sind halt im richtigen Dschungel und nicht in der Stadt. Die wissen auch, wo man eine schöne Zeit haben kann. Dann gibt es keine Mototaxis, die nicht durch Hupen irgendwie auf sich aufmerksam machen. Es gibt auch keine Fußgängerampeln.
Oh.
Das ist so eine Sache, ja.
Also einfach drauf loslaufen.
Man muss halt schauen, wann welche Autos grün haben und dann im richtigen Moment rübergehen.
Ja. Glück halt, ne?
Ja. Wie so oft im Leben. Genau. Und es gibt natürlich auch nichts ohne Gustav Eiffel.
Oh, krass. Der sagt uns was.
Ja, der hat dort nämlich ja das Haus gebaut, also ach, entworfen so. Am Plaza.
Oh, ja, ja, ja. Heftig, ne? Wo der überall war.
Ja, der verfolgt uns auch, wie die UNESCO.
Ja. Ja, das stimmt allerdings. Verrückt, oh mein Gott. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bevor du diese Reise gemacht hast, dachte ich so, oh, ich weiß nicht, ob das was für mich wäre, so, ne? Ich glaube, ich bin da nicht mutig genug oder ich habe auch richtig Angst vor den Tieren so gehabt, weil ich so dachte, oh mein Gott, diese Spinnen überall und dö und Schlangen und hier und da. Aber ich finde es total spannend, wie alles so Form und Farbe annimmt, wenn dann jemand da war, in dem Fall du, und ich das aus allererster Hand sozusagen nochmal so hören kann und wie man dann total begeistert davon ist und sich dann so denkt, oh mein Gott, okay, das muss in meinem Leben auch nochmal irgendwann passieren. Super spannend. Also
hoffentlich. Also ja, es macht hoffentlich echt Lust drauf, weil ich würde es jedem Menschen so wünschen, das zu erleben, weil es auch so verdeutlicht, wie wichtig irgendwie die Natur ist und wie wir sie schützen müssen und wie man im Einklang einfach leben kann und was wir alles von ihr lernen können. Das ist einfach unendlich viel und von daher dieser Respekt und irgendwie auch diese Ehrfurcht vor dieser Region, die sollte irgendwie jedem Menschen noch mehr bewusst sein.
Apropos die Natur schützen, da hat ja Materia letztes Jahr eine 45-minütige Doku mit dem Namen Der Amazonas-Job, der Wald ist nicht genug, veröffentlicht, zusammen mit der Organisation Plant for Future. Die hat er in Peru gedreht. Und alle Einnahmen seines Songs, Der Wald, und auch dieser Doku gehen an die Organisation. Und Ziel ist es, einige Hektar Land im Regenwald zu kaufen und die Tiere wie den Baumsteigerfrosch zu retten. Denn dieser Frosch, das ist wieder seine persönliche Verbindung. Nicht einfach so, wir machen da mal irgendwas, sondern dieser Frosch sieht eben aus wie sein Lieblingsverein Hansa Rostock. Das ist schon ein bisschen witzig. Und sie sind dann auch in der Doku auf die Suche gegangen nach diesem Bergsteigerfrosch, haben ihn auch gefunden, um es ein bisschen zu spoilern. Und was da so besonders war, worauf ich auch noch mal kurz Bezug nehmen wollte, der Einklang mit der Natur. Ja. Also das war total besonders, weil da ist eine Geschichte mit dabei. Da hat ein Mann seinen Sohn verloren und er ist eben auch nicht wütend auf die Schlange und auf die Tiere, sondern ja, er weiß einfach, okay, das kann hier eben passieren. Und er ist natürlich super traurig, dass sein Sohn nicht mehr am Leben ist, aber er gibt nicht den Tieren die Schuld. Und ich glaube, da können wir uns auch sehr, sehr viel davon abschauen. Also wer sich dazu berufen fühlt, die Natur noch ein bisschen mehr zu schützen, kann sich auch die Organisation mal ein bisschen hier anschauen.
Das werde ich tun. Ich werde mir ja zuerst noch mal diesen Film anschauen.
Ja, unbedingt. Ja. Ich glaube, da fühlst du dich auch noch mal richtig rein. Mhm. Also er hat es nicht mit so einer Lodge gemacht, das kann ich schon mal verraten.
Ah ja, es gibt auch wildere Sachen. In meinem Hostel hat auch jemand einfach 5 Tage mit einem Guide alleine durch den Dschungel durchquert, so nach dem Motto.
Also es sind manchmal so ein paar Aktionen, wo man sich so denkt, ob man das jetzt so machen muss, ist halt so die Frage, ne?
Ja.
Aber ja, in der Doku macht sich das natürlich auch sehr schön, zuzuschauen. Und dann gibt es natürlich ein Thema, woran wir nicht dran vorbeikommen, wenn man an den Amazonas denkt. Und das sind so schamanische Rituale, beispielsweise auch sowas wie Ayahuasca. Das ist auch mit der Hauptgrund, warum viele nach Iquitos fliegen.
Großes Ding.
Und wer davon jetzt noch nie etwas gehört hat, das ist eben ein starkes psychedelisches Gebräu aus den lokalen Pflanzen. Über die haben wir jetzt auch schon ein bisschen gesprochen gehabt.
Genau, ist eine besondere Pflanze. Genau.
Ich glaube, eine Wurzel. Genau, die Schamanen, die wenden ihre Pflanzen eben als Heilmethoden seit über 1000 Jahren an. Und in den letzten Jahren hat es immer mehr weltweit an Popularität gewonnen. Und viele Menschen haben eben nach der Einnahme dieses Arzneimittels, kann man auch so sagen, von lebensverändernden Erfahrungen berichtet. Und andere hatten aber auch dramatische Visionen und Halluzinationen. Also man sollte sich das sehr genau überlegen und auch nochmal vielleicht mit Experten, Expertinnen sprechen, ob man das ausprobieren möchte. Und vor allem, was man immer wieder hört, dass man wirklich das nur mit Menschen machen soll, denen man tatsächlich wirklich auch vertraut, ja, und die sich damit richtig, richtig gut auskennen. Also beispielsweise nicht auf dem Berlin-Markt, dort kann man das ja auch kaufen.
Ja, nee.
Einfach kaufen, selber ausprobieren, boah, und mal gucken, was dann passiert.
Vergiss
das nicht. Kann richtig doll schief gehen.
Ja.
Ja. Also da nochmal eine kleine Warnung raus.
Absolut. Und im Grunde soll man auch vorher eine gewisse Diät machen. Mhm,
das auf jeden Fall, genau.
Das, ja, wird dann alles.
Und eben, wenn wirklich was, unter Beobachtung, dass dann, ja, jemand auch wirklich dir helfen kann, falls da irgendwas richtig schief geht.
Richtig. Ja. Und also wenn das was Seriöses ist, dann kriegt man da auch wirklich ganz viel vorher schon an die Hand, wie, mhm, wie man sich darauf vorbereitet und, ja, so. Das ist jetzt nicht mal eine Sache, die man hier mal easy peasy zwischendurch irgendwie macht.
Nee, vor allem darf man auch natürlich nie vergessen, die Schamanen dort vor Ort, die machen das seit Jahrhunderten, ja, haben das so weitergegeben, kennen sich wirklich zu 1000% damit aus,
ja,
und wir als, ja, Europäer, Europäerinnen sind da nicht so erprobt, mhm, und unser Körper kennt das auch einfach gar nicht. Ne? Also die haben ja auch schon andere Pflanzen dann vor Ort auch probiert und der Körper ist da viel mehr auch drauf eingestellt.
Das stimmt. Ne?
Also das macht natürlich auch einen Riesenunterschied, das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen.
Ja, ja.
Genau, aber wir wollten es zumindest einmal kurz mit erwähnt haben.
Genau.
Und ja, ich glaube, man könnte noch stundenlang weiter erzählen, aber, ja, irgendwann müssen wir ein Ende finden.
Ja.
Und freuen uns dementsprechend dann einfach jetzt mal schon auf die nächste Folge. Da,
ja,
wird es auch sehr, sehr aufregend. Gehen wir wieder in eine ganz, ganz andere Region.
Aber auch
ab in die Wüste.
Ja, was ganz Extremes irgendwie.
Ja, ja, auch wieder ein Lebensraum, wo man eigentlich nicht, ja, so gut leben kann.
Hey, voll.
Damit haben wir es irgendwie.
Unser Motto.
Ja. Es wird die Atacama-Wüste sein, um es mal ein bisschen
so
anzuteasern. Genau.
Ja,
okay.
Da quette ich dich dann wieder aus.
Genau. Bis dahin, ja, bewertet uns gerne. Wir freuen uns drauf. Und schreibt uns, falls ihr, ja, Erfahrungen gesammelt habt und, ja, irgendwie Empfehlungen vielleicht auch habt oder so.
Das wäre mega.
Dann hören wir uns ganz bald.
Ja, habt eine gute Zeit bis dahin.
Und passt auf euch auf.
We didn't say.